Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Sie haben es wohl schon gehört und gelesen. Im Alter von 76 Jahren ist Mauricio Kagel gestorben. Einer der großen Komponisten und Musikerneuerer unserer Zeit. Darum ändern wir heute das Programm. Die angekündigte Sendung über den polnischen Krimischriftsteller Marek Krajewski verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Buri. Ich bin in unserem Sendestudio Basel, im Studio Zürich. Mit mir verbunden ist Thomas Mayer, Musikjournalist und Kenner von Kagels Werk. Thomas Mayer, guten Tag.
Guten Morgen, Peter Buri.
Thomas Mayer, wir möchten die nächsten 25, 30 Minuten nützen, an Mauricio Kagel zu erinnern und seine Bedeutung vorzustellen. Ich pflücke ganz kurz vorweg ein kleines Statement von Mauricio Kagel heraus.
Für mich ist Musik eine realistische Kunst.
Für mich ist Musik eine realistische Kunst, Thomas Mayer. Was bedeutet das in Bezug auf Kagels Werk?
Es bedeutet, dass er mal prinzipiell die Musik nicht als etwas nimmt, das einfach dasteht und nur klingt und schön klingt oder was auch immer, dass es eine in sich geschlossene Kunst ist, sondern dass er alles betrachtet, was mit dieser Kunst zu tun hat. Also, dass diese Musiker auftreten, dass man sie sieht, dass man sie filmen kann, dass man sie aufnehmen kann über CD und so. All diese Ebenen werden von ihm quasi auf eine, wenn man so will, realistische Weise aufgenommen und dann als Musik selber wieder umgesetzt. Also er komponiert quasi all diese Ebenen mit.
Bevor wir jetzt vielleicht weiter ins Detail gehen, einfach eine Frage an Sie, Thomas Mayer. Haben Sie Mauricio Kagel auch persönlich getroffen? Ich stelle ihn mir natürlich, als er noch in der Blüte seines Lebens stand, als einen vitalen Menschen vor. Stimmt das?
Sicher ein vitaler Mensch, der ständig am Denken, der ständig quasi auf Antenne war. Insofern nicht so, was man sich unter einem Vitalen vorstellt. Er war kein Zwirbel, er war nicht nervös oder so, sondern er war sehr, sehr konzentriert bei der Sache. Aber genau da drückte sich seine Vitalität aus. Wenn man mit ihm ein Interview machte, dann dachte er wirklich im Moment nach und überlegte die Frage immer wieder neu. Also da war ständig etwas im Gange.
Wir werden ihn jetzt auch gleich selbst hören. Wir gehen mal zurück zu den Anfängen. Mauricio Kagel stammt ja aus Argentinien. Er ist 1931 in Buenos Aires geboren und er hat auch schon Auskunft gegeben über seine musikalischen Anfänge.
Meine Mutter liebte Musik so sehr, dass ich schon als kleiner Junge Klavierstunden bekam. Aber ich wurde dennoch kein Virtuose. Denn mich interessierte von Anfang an zu begreifen, was hinter den Noten steckt. Ich mochte nicht viel üben, sondern lediglich gute Musik machen und ließ mich von meinem schlechten Klavierspiel nicht stören. Das ist, glaube ich, kennzeichnend für die Haltung eines heranwachsenden Komponisten. Später lernte ich auch Cello und Klarinette spielen, beides im Hinblick auf eine mögliche Laufbahn als Kapellmeister, und als ich dann aus der Schule hinaus komplimentiert wurde, weil ich ein entschieden mäßiger Schüler war, der lieber las als lernte, dachte ich, als regulärer Student ins Konservatorium einzutreten. Aber dort hielt man mich für wenig begabt. Bereits in der Aufnahmeprüfung fiel ich durch.
Ja, das tröstet uns doch immer wieder, Thomas Mayer, dass auch so berühmte Musiker wie Mauricio Kagel nicht nur schlechte Musiker waren in ihrer Jugend, sondern auch bei der Schule offenbar nicht gut taten. Er sagt, er hat lieber gelesen, als sich um andere Stoffe gekümmert. Jetzt eben, er ist ja in Argentinien geboren. Inwiefern hat das eine konkrete Bedeutung für seine Musik?
Also einerseits denke ich einfach, diese argentinische Musik, die argentinische Musikszene ist nicht so wahnsinnig klassisch geprägt, wie vielleicht unsere hier bis zu einem gewissen Grad. Das ist vielmehr ein Schmelztiegel. Ganz verschiedene Nationalitäten, was sich ja zum Beispiel auch im Tango zeigt. Und von daher, das Erste, Kagel hatte nicht so scheu, zum Beispiel mit Tango zu arbeiten, mit Blues, mit all diesen sogenannten U-Musik-Genres. Es heißt, das ist auch seine Legende, ich weiß nicht, was er alles an Legenden um sich selber gebaut hat, es heißt, er habe als Jugendlicher im Bordell Musik gemacht, in Argentinien, also auch das zeigt, wie offen er war. Auf der anderen Seite bedeutet für mich diese Herkunft aus Argentinien, dass er nicht aus dem Zentrum der sogenannten zeitgenössischen Musik stammte. Also vor allem, er stammte aus der südlichen Hemisphäre. Er konnte quasi aus einem völlig anderen Blickwinkel diese Szene, diese neue Musik betrachten. Er konnte sie umkehren, hatte manchmal wirklich einen verdrehten Blickwinkel. Das zeigt sich zum Beispiel in einem Hörspiel, dass die Umkehrung Amerikas heißt. Das ist sehr typisch für ihn. Er hat die Sachen umgedreht und anders betrachtet. Und darauf beruht ganz viel von seiner Originalität.
Wir hören auch dazu noch ein Statement von Mauricio Kagel über die Frage, wie er die argentinische Musikszene sieht und wie er die europäische Szene sieht.
Bin in Argentinien geboren, da gibt es überhaupt keine musikalische Tradition. Wäre eine dort, vielleicht würde ich gar nicht in Europa leben. Denn es ist sehr wohltuend, in einem Land zu leben, wo man die Sprache vollkommen beherrscht. Ich meine, ich verstehe Deutsch, es gibt keine Geheimnisse für mich, aber wenn ich aufstehe am Morgen, denke ich Spanisch und nicht Deutsch. Ich fände es sehr wohltuend, auf eine völlig natürliche Weise in meinen linguistischen Saft zu schmoren. Und diese tausend geheimnisvolle Verbindungen zu einer Tradition des Landes wirklich zu haben. Ich habe sie nicht in Deutschland. Ich blieb ein exilierter Komponist, exilierten Komponisten. Und ich habe die Verbindungen, sehr starke Verbindungen zur deutschen Tradition. Musik wurde in Europa erfunden. Und es gibt keine südamerikanische Kultur, ebenso wenig wie man ganz global nur von europäischer Kultur sprechen kann. Man muss wirklich von einer deutschen, einer französischen, einer englischen, einer italienischen sprechen.
Ja, da haben wir jetzt eine ganze Menge. Natürlich meint Mauricio Kagel, wenn er sagt, in Argentinien gibt es keine musikalische Tradition, meint er keine klassische Tradition, genau, wie im europäischen Sinne. Jetzt ist aber trotzdem interessant, also er schildert sich hier als Grenzgänger, der immer Spanisch denkt, aber trotzdem eine große Liebe für die europäische Musik hatte. Welche Musik hat er denn geliebt? Welche hat ihn vielleicht beeinflusst?
Also ganz klar, die ganzen Klassiker waren völlig präsent für ihn. Wenn man mit ihm über zum Beispiel das Streichquartett gesprochen hat, hat er gesagt, Beethoven, das ist der Orientierungspunkt. Das war ständig da. Und genau das, diese Exil-Gedanke ist ganz wichtig, weil er denkt wirklich auch diese Tradition neu. Er schaut auch diese Tradition aus einem anderen Blickwinkel an und fördert da auch wieder Dinge zutage, die uns überraschen. Das ist eben das auch das Interessante bei ihm.
Er hat jetzt aber ja in Köln gelebt, er ist vorletzte Nacht dort auch gestorben nach längerer Krankheit. Thomas Mayer, vielleicht jetzt doch ein Wort zum Werdegang des Mauricio Kagel. Wie ist er denn überhaupt nach Europa, nach Deutschland gekommen?
Er war Kapellmeister im Teatro Colón in Buenos Aires und offenbar kam Boulez 1954 nach Argentinien, sah die Partituren des jungen Komponisten und sagte, er solle doch nach Europa kommen. Und drei Jahre später, 1957, bekam er ein Stipendium, ging nach Deutschland, kam zum elektronischen Studio nach Köln, kam in diese ganze Szene, weil Köln war auch durch das WDR elektronische Studio, aber auch durch Karl-Heinz Stockhausen, ein Zentrum der neuen Musik in Europa. Und dort wurde er gleich sesshaft, dort hat er sich auch sogleich seine Position eigentlich geschaffen. Das war immer eine Position, die ein bisschen am Rande dieser Szene war, die durchaus, er war völlig involviert darin, aber er hat gleichzeitig auch immer seine Randposition wahrgenommen und von dort aus die ganze Szene betrachtet. Er wurde dann Lehrer in Köln, hat Musiktheater unterrichtet, Komposition, ja, und wurde sehr, sehr schnell bekannt, auch als Enfant terrible der neuen Musik.
Darauf werden wir gleich noch kommen. Wichtig scheint mir auch, was er im nächsten O-Ton sagt, den wir hören. Gerade weil er heimatlos war, hat er sich auch immer wieder an seine jüdische Herkunft erinnert. Und ich denke, das spielt bei ihm doch auch eine Rolle.
Ich habe natürlich ein Plus, den ich in meinem Herzen trage, auch wenn es nicht immer hörbar ist, zum Teil heute, ich bin Jude. Und das ist ein Refugium für meine Persönlichkeit. Das gibt mir diese ganz bestimmte Kraft der Kontinuität. Ich finde die Kontinuität natürlich nicht in eine südamerikanische Musikkultur, aber ich finde sie in Mendelssohn und Mahler und Schönberg. Diese sind meine Vorfahren. Ich habe keine andere als diese jüdische Komponistin, die die gleichen Probleme haben wie ich und die immer wieder an ihr Judentum knabberten. Manche verließen es, kamen zurück, waren sehr unglücklich, waren glücklich. Sie waren immer aber in einem Zustand der Aufregung, weil sie andersartig waren. Ich will es wirklich ausdrücklich sagen, es ist nicht so, dass es ist besser als andere. Es ist eine, je nachdem, eine angenehme oder eine unangenehme Belastung. Ich bin zwar in Südamerika geboren, habe ich ein Spektrum von Anregungen und Ansätze zum Denken und zum Verwerfen und zum Revoltieren, die völlig südamerikanisch ist, aber letztlich die geheime Quelle meines Tuns ist mein Judentum. Und dies ist notwendig, weil ich exiliert bin und ohne diese Kontinuität wäre ich gebrochen.
Mendelssohn, Mahler, Schönberg, die geheime Quelle meines Tuns ist mein Judentum, Thomas Mayer. Merkt man das im Werk von Mauricio Kagel?
Also die jüdische Tradition kommt relativ spät erst wirklich, wird die offensichtlich in späteren Werken. Aber ich denke, dieser Exilgedanke, ich habe schon davon gesprochen, ist wichtig. Also er ist jemand, der sich nicht ins Zentrum stellt, sondern der ganz bewusst sich auch am Rande sieht und der sich auch am Rande einer Musik sieht. Das heißt, er hat einen anderen Blick, diesen Blick von außen auf die Musik, die ihm das Ganze drum und dran auch betrachtet, als wäre er ein Fremder. Also manchmal kann man wirklich sagen, auf unser Konzertritual hatte er fast einen ethnologischen Blick.
Das hören wir auch gleich in einer Szene, das ist ein Musikausschnitt aus seinem Stück Sur Seine, denn das war die Zeit, wo ja Mauricio Kagel eigentlich als Enfant terrible der Musikszene galt. Sie haben es schon gesagt, Thomas Mayer, manche sahen ihm sogar eine Art Clown. Wie mischte er denn, obwohl er ja irgendwie am Rand stand, diese Szene auf, vielleicht noch kurz, bevor wir dann den Ausschnitt hören?
Er hat, den Begriff, den man für seine Stücke damals geprägt hat, ist der Begriff des instrumentalen Theaters. Das heißt, wenn jemand auftritt, ein ganz simples Beispiel, mit seinem Cello und sich verneigt, das Publikum klatscht, er nimmt sein Cello, er rückt noch seine Brille zurecht, er fährt sich vielleicht noch rasch über die Haare, er legt die Noten zurecht und so weiter und so fort. Das, was im Konzertritual so ganz selbstverständlich gegeben ist, das hat er genommen und hat er komponiert. Das heißt, plötzlich, wenn die Musiker das bewusst ausführen und nicht mehr unbewusst, wird das zu einem ganz seltsamen Theater, also es verfremdet. Und diesen Verfremdungseffekt hat er genutzt, hat eben ein Theater daraus gemacht. Und natürlich, haben die Leute, die Kritiker damals, das erstmal als Clownerie wahrgenommen und haben gesagt, er treibt seinen Spaß damit. Dabei, natürlich, das ist witzig, dabei hat es immer bei Kagel auch einen ernsten Hintergrund. Ja, manchmal geht es wirklich so weit wie beim Beckett'schen Theater oder bei Ionesco. Also das absurde Theater ist sehr nah.
Wir hören das sicher in dem Ausschnitt aus seinem frühen Werk Sur Seine und dann gleich anschließend auch in Kagels eigenem Kommentar zu diesem Stück.
Herr, wenn ich Sie heute aufmerksam machen möchte, dann ist aber klar, dass auch hier wiederum das Urteil die Flut der speziellen Ausdruckswerte, in denen eine Bewegungsidee sich kundgibt, eindämmen und ordnen muss, wenn wir nicht völlig darin versinken. Es erweist sich als notwendig und gelingt aber nur den eigentlich schöpferischen Epochen, die den Blick vorzüglich auf ein Allgemeinwesentliches konzentrieren können und sich nicht ausschließlich im Speziellen verlieren, gelingt also zum Beispiel unserer Zeit noch nicht. Es erweist sich also als notwendig, die Menge der Einzelheiten wiederum in größeren Komplexen zu sammeln, die sich um gewisse ausgeprägte Stadien gruppieren und diese wieder zu einem eigentlichen System von musikalischen Formulierungen. Die heutige Krise der Musik ist als eine vorläufig letzte Folge der weltabgewandten und ichbezogenen Haltung zu verstehen, in welche die Musiker, denn mit dem ewigen Gerede von der Krise können wir schließlich auch nicht alle Probleme ihrer Problematik entkleiden und sie beiseite schieben, bei alledem können wir nicht umhin, eine Überlegung anzustellen. Wiederum vermerken wir, dass diese Getrübtheit, Undurchsichtigkeit oder Unprägnanz der extremen Lagen etwas ist. Unter diesen Umständen bleibt uns nur übrig, zu dem Schluss zu gelangen, den uns der gesunde Menschenverstand von vornherein nahelegt. An der Grenze des Tonbereiches ist unsere Wahrnehmung naturgemäß getrübt.
Ich sitze in dem kleinsten Zimmer in meinem Hause.
Das Erste, was ich schrieb in Europa, was direkt mit Musiktheater zu tun hatte, war Sur Seine. Und wenn Sie die Partitur von Sur Seine in der Erinnerung haben, sind die Querhinweise zwischen Mime, Sänger, Sprecher und Musik. Jeder hat eine Spalte und ich versuche ununterbrochen Aktion und Reaktion ganz deutlich zu machen, auch wenn der Text haarsträubend unklar ist, weil es ist ein Kauderwelsch aus Musikwissenschaft und Musikkritik mit alle Varianten von hochtrabend bis völlig überflüssig.
Ja, da macht sich, wie mir doch scheint, Marisa Kagel auch ein bisschen lustig über die Musikwissenschaft und über
natürlich,
die Kritik,
ja.
Thomas Mayer.
Ja, klar.
Er war ja überhaupt eigentlich ein spielerischer Mensch. Ich erinnere nur ganz kurz daran, noch nicht lange ist es her, da zeigte das Musikmuseum in Basel unter dem Titel Kind und Kagel eine Ausstellung mit Instrumenten, die er aus allen möglichen Gegenständen selber gebaut hat. Also das gehörte auch zu ihm.
Ja, er war ein Sammler. Er hat alle möglichen Gegenstände gesammelt und hat sie zusammengetragen und hat versucht, daraus etwas Akustisches zu machen. Er war auch übrigens ein unheimlicher Leser und er liebt es, in Lexika zu lesen. Und da hat er zum Beispiel die Lexika durchgeforstet nach bestimmten Stichworten und hat Listen hergestellt und aus diesen Listen hat er wieder Stücke komponiert. Also das war auch so sein Zugang, sehr spielerisch.
Ja. Ja, man nannte ihn auch schon den Literaten unter den Musikern. Er war ja nicht nur in Anführungszeichen Musiker, Thomas Mayer. Er bewegte sich auch in anderen Medien. Er schrieb Hörspiele, er machte Film und Fernsehen. Können Sie da uns Beispiele nennen?
Da gibt es sehr viele Beispiele. Zum Beispiel eines der skandalösesten Stücke war Ludwig van. Das war ein Beitrag vor dem 200. Geburtstag von Beethoven, zum Teil in Bonn inszeniert, also am Herz eigentlich dieser Beethoven-Rezeption. Und er hat dort zum Beispiel Wände mit Beethoven-Noten tapeziert. Er hat andere Künstler eingeladen. Dieter Roth hat zum Beispiel Beethoven-Büsten in einer Säure aufgelöst und so weiter. Und darüber hat er einen Film gedreht, in dem dann Eli Nye auftrat, also ein Schauspieler als Eli Nye verkleidet. Das war die große Pianistin jener Zeit, die große Beethoven-Interpretin, die auch im Übrigen eine Nazi-Gängerin war. Und er hat sie völlig persifliert und karikiert. Und So hat er mit dem Film gearbeitet, mit sehr ungewöhnlichen Momenten. Er hat dann natürlich, wie ich gesagt habe, weil er ja einen Blick von außen auf die Musik hatte, hat er auch die ganzen, wie soll man sagen, medialen Bedingungen der Musik mit einbezogen. Also wenn jetzt zum Beispiel in einem Hörspiel jemand auf ein Mikrofon klopft, was man nicht macht am Radio im Prinzip. Aber wir machen es jetzt hier und Karel konnte sowas einkomponieren oder konnte das Aufnehmen eines Hörspiels zum Gegenstand des Hörspiels machen. Das heißt, das Hörspiel ein Aufnahmezustand und so weiter und so fort. Also da waren ständig Spiele mit drin, in denen er die Ebenen verfremdete. Und es gibt dazu eine ganz lustige Anekdote, die eigentlich nicht mit Karel selber zu tun hat, mit seinen eigenen Stücken, aber es gibt eine ganz frühe Filmmusik von Camille Saint-Saëns zu einem Film über die Ermordung des Duc de Guise. Und Armin Brunner wollte diese Filmmusik wieder mit dem Film verbinden, hat dann aber festgestellt, dass die Musik eigentlich zu langsam lief gegenüber dem Film. Wie wir heute wissen, hat man die Filme damals langsamer abgespult, als wir es gewohnt waren von unseren Maschinen. Aber durch diese Differenz ergaben sich dann so seltsame Effekte, dass zum Beispiel die Dolchstöße, man sah die im Film und kurz darauf hörte man sie erst in der Musik von Camille Saint-Saëns. Das war natürlich falsch, eben weil der Film zu schnell ablief. Aber Armin Brunner hat damals Karel gefragt und gesagt, was soll ich da machen? Und Karel hat gesagt, nee, das ist schon okay so. Das heißt, für ihn war das ganz wichtig, dass diese Dolchstöße später kamen. Denn nur so wurde einem bewusst, dass dazu eine Musik ablief. Also, dass da zwei Ebenen eigentlich ablief. Die Illusion hat ihn nicht interessiert, sondern eigentlich die Desillusion, das Bewusstmachen dieser verschiedenen Ebenen. Und das ist so quasi auch ein Grundstein seiner ganzen Filmproduktion. Es gibt ein Stück, Mitternachtsstück, in dem verfilmt er Tagebücher von Robert Schumann. Und das ist genau ständig auch das. Asynchronität von Text und Bild.
Ein unheimlich vielseitiger Mensch, Thomas Mayer. Er gehörte natürlich zur Avantgarde, aber er hat auch die Avantgarde sehr kritisch kommentiert. Zum Beispiel haben wir hier eine kurze Stellungnahme zur elektronischen Musik und er sagt, ich habe die ja eigentlich auch gemacht, aber, und jetzt wollen wir uns das anhören.
Wir selbst waren so involviert in eine Ideologie der Progressivität, die ausgefallene Klangerzeuger, es ist wie elektronische Musik, schafft nicht per se die Progressivität der Musiksprache. Und was ist aus elektronischer Musik geworden zum Teil? Ganz schlimme Gebrauchsmusik. Der schwierigste Periode stand vor mir, nicht hinter mir.
Also das liegt hinter ihm, ja, sagt der Thomas Mayer. Und trotzdem war er ja auch ein politischer Künstler. Was kann man dazu sagen?
Also er war ein politischer Künstler, eben zum Beispiel dadurch, dass er in Ludwig van eben den ganzen Missbrauch der Musik Beethovens durch die Nazis eben auch thematisiert hat. Er hat immer wieder auf diese Dinge hingewiesen. Es gibt ein Hörspiel von ihm, das nur mit Sprache arbeitet, das also gar nicht mehr musikalisch ist, der Tribun, in dem er quasi die Sprache eines Tribuns durch die Enge führt und ihn immer mehr zeigt, wie er durch diese Enge, Verengung der Sprache, zu einem Tyrannen wird. Also das sind ganz interessante Prozesse, die er versucht zu inszenieren. Und da ist er ganz politisch.
Er hat ja auch Märsche geschrieben, die nannte er 10 Märsche, um den Sieg zu verfehlen. Das genau. Ist auch ganz typisch. Wir überspringen jetzt diesen Ausschnitt, weil wir möchten noch so eine andere Musik einspielen, die vielleicht ungewöhnlich ist für Mauricio Kagel, Thomas Mayer. Es gab ja irgendeine Zeit, da wurde er wieder klassischer, in Anführungszeichen. Und ich lasse jetzt mal einen Ausschnitt einspielen aus seinem 3. Streichquartett und dann können wir das vielleicht nachher noch kommentieren. Thank you. Ja, wir müssen diese Klänge ausblenden, sonst kommen wir nicht durch, Thomas Mayer. Aber auch das ist Maurizio Kagel. Vielleicht erkennen ihn viele Leute nicht so.
Das ist das dritte Streichquartett. Ein Stück, das mich damals bei einer Aufführung in Donaueschingen wirklich überrascht hat, weil es ist absolute Musik und die ganzen Aufführungsebenen sind nicht mitkomponiert. Also das ist wirklich ein reines Konzertstück. Und natürlich haben dann alle gesagt, ah, der Maurizio Kagel wird jetzt auch regressiv, er geht wieder zurück zur Klassik. Und er hat genau so geantwortet wie vorher bei der elektronischen Musik. Dann, ich erlaube mir, das zu tun, was ich möchte. Fortschritt ist für mich nicht etwas, das man irgendwo festmachen kann. Wenn ich einmal Musikszenisches mitkomponiert habe, dann muss ich das nicht immer tun, um als fortschrittlich zu gelten, sondern es kann auch interessant sein, eben wieder so etwas zu machen, weil es mich interessiert. Und ganz interessant war dann auch seine Formulierung dazu, was er im Interview gesagt hat. Er habe viele Menschen glücklich gesehen beim Anhören dieser Musik und das habe ihm gefallen. Das hat mir auch sehr gefallen, weil er dort kam eine sehr humane Seite, auch eigentlich die humane Seite Kagels sehr deutlich hervor.
Also er wollte wahrscheinlich, dass seine Musik nicht nur verstört, wie man das immer so gerne sagt, sondern dass man vielleicht, dass sie auch Freude macht, wie Sie eben betonten.
Bis zu einem gewissen Grad.
Ein schöner Zug. er war ja nicht ein Solitär in dem Sinn, aber trotzdem eine Welt für sich, aber er war ja auch als Lehrer tätig. Hat er Einflüsse auf andere Musiker, Komponisten?
Er hatte natürlich Einflüsse auf andere Komponisten, aber man muss auch sagen, so wie er gearbeitet hat, das ist eigentlich ziemlich unnachahmlich. Und die interessanten Komponisten, die von ihm beeinflusst sind, sind eigentlich dadurch interessant, dass sie ihre eigene Sprache gefunden haben. Also zum Beispiel der Grieche Georges Apergis, der in Frankreich lebt, der ist so ein Komponist, der diese ganze musikszenische Sprache weitertreibt. Oder hier in Zürich, in ein Mischa Käser zum Beispiel, der geht von Maurizio Kagel, von diesen Errungenschaften dieses Komponisten aus, aber er arbeitet damit weiter auf sehr originelle Weise. Und Kagel ist immer noch präsent.
Und damit wir ihm jetzt doch noch eben auch als progressiven Musiker die Ehre erweisen, spielen wir jetzt noch ein kurzes Stück ein aus seiner Komposition Matsch für drei Spieler aus dem Jahr 1966. Ja, so hat er eben in den 60er Jahren geklungen. Maurizio Kagel, der vor letzte Nacht im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Thomas Mayer, wenn Sie jetzt Nicht-Musikkennern etwas empfehlen würden, was sollte man sich anhören, um sich ein Bild von Kagel machen zu können?
Oh, da gibt es so wahnsinnig viel. Leider sind die Filme, wie Match zum Beispiel, es gibt's ja auch als Film, die sind halt nicht so leicht verfügbar. Es gibt eine wunderbare Box bei Winter und Winter, wo unter anderem auch Ludwig van der Film drin ist. Aber ich glaube, diese Box ist mittlerweile auch schon wieder vergriffen. Es gibt da doch etliche Stücke zu hören. Streichquartette auf der einen Seite, aber ich würde mich doch mal in eine Aufführung eines musiktheatralischen Stückes von ihm begeben, soweit das gibt. Weil da erlebt man den ganzen Kagel und das ist auch prägend, diese Bilder bleiben.
Wird er noch gespielt?
Ja, er wird schon gespielt. Er ist vielleicht nicht mehr so präsent, vor allem auch nicht mehr so mit Uraufführungen präsent gewesen wie früher, nicht mehr so heiß diskutiert, aber seine Stücke, die sind schon da.
Ihr Wort in unser Ohr, Thomas Mayer. Herzlichen Dank, dass Sie Auskunft gegeben haben in dieser Reflexe-Sendung zum Tod von Maurizio Kagel. Reflexe am Montag ist dann wieder etwas ganz anderes. Wir porträtieren dort den Berner Sprachpoeten Jürg Halter. Und das war's für heute. Auf Wiederhören, sagt Peter Buri.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.